أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرة 74 bis 82. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über dieses bestimmte Wunder oder Ereignis, was sich über Bani Israel ereignete, nämlich dass Allah subhanahu wa ta'ala den Berg Tur über sie erhob und ihnen dann sagte: Nehmt, was wir euch geben, mit Kraft, nehmt es mit Kraft und mit Beständigkeit entgegen und gedenkt, was darin ist. Und wir haben gelernt, dass damit die Tora und alles, was in ihr ist, gemeint war und dass Bani Israel das Buch entgegennehmen sollte und dass sie, weil sie nicht bereit waren, es entgegenzunehmen oder sich bereit zu erklären, zu gehorchen, dass ihnen mit der Erhebung des Berges über ihnen gedroht werden musste. Was ist mit uns? Wann nehmen wir den Koran und die Sunna oder überhaupt den Islam, die Religion, eine Verbindung zu Allah? Wann nehmen wir diese Verbindung auf? Im Alltag, wenn es uns gut geht, wenn alles nach unseren Wünschen läuft, wenn alles nach Plan läuft? Oder ist es eher so, dass wir erst zum Koran oder zum Bittgebet oder zu irgendeiner Verbindung zu Allah oder sogar das fünfmalige Gebet nur dann verrichten, wenn irgendein Berg über unseren Köpfen schwebt? Sei es in der Form von irgendeiner Prüfung, die wir gerade erleben, einer Krankheit, einer finanziellen Schwierigkeit, Zauberei. Ja, Zauberei sieht man auch oft, dass sobald das Thema Djinn im Spiel ist, ja, ich bin vielleicht verzaubert oder mich hat der böse Blick getroffen oder dies oder das, dass dann die Menschen in Scharen zum Koran eilen. Aber den Rest des Jahres oder die restlichen Tage, der Koran wie eine Stieftochter behandelt. Ja, man hat zwar eine Verbindung, aber nicht die wirklich wahre Verbindung. Und Allah möge uns bewahren, dass wir diesen selben Fehler also machen wie Bani Israel, dass unser Ungehorsam oder unsere Befolgen unserer eigenen Wünsche so weit gehen, dass wir den Koran nur noch dann nehmen, wenn er uns aus irgendeiner Patsche heraushelfen soll. Wenn er uns von irgendeiner Prüfung befreien soll. Und ansonsten interessieren uns die Gebote oder das, was im Koran geboten und verboten wird, nicht weiter sonderlich. Gut, da kommen wir zu den heutigen Ayat. Ab Ayat 74. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم. Qasat kommt von dem Wort Qaswa, die Härte, und es wird für solide, harte Dinge gebraucht. Hier ist die Härte des Herzens angesprochen. Ein Herz, das ohne Barmherzigkeit ist, das keine Weichheit kennt. Und die Ursache dafür sind meistens, oder die Ursache dafür sind, die Sünden und die Entfernung von Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qasat qulubukum. Hierauf, nach alledem, verhärteten sich dann eure Herzen, so dass sie wie Steine waren oder noch härter. Und unter den Steinen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse entspringen, und andere, die bersten, also platzen, worauf Wasser aus ihnen herausfließt. Und wieder andere, die herabstürzen aus Furcht vor Allah. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Hierauf, nach all dem, also, nachdem Allah euch verschiedene Wunder, unter anderem das Wunder, das wir letztes Mal besprochen haben, das in der Ayah davor erwähnt wird, also in der Ayah 73, dass Allah vor den Augen von Bani Israel, vor dieses bestimmte Ereignis, das wir letztes Mal besprochen haben, einen Toten wieder auferweckte. Und sagte, so wird die Auferstehung sein, so belebt Allah die Toten. Und Allah zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr verstehen möget. Also so ein Wunder geschaffen in ihren Augen, und das war nicht das Einzige. Wir haben gelernt, dass in ihrer Geschichte einige Wunder von ihnen von allein nur von Musa a.s. gegeben wurden, auf dass sie gottesfürchtig sein mochten, auf dass sie dankbar sein mochten. Aber Allah sagt hierauf, also nach all dem, nach all diesen Wundern, nach all diesen klaren Beweisen, nach all diesen Offenbarungen von Büchern, und Bücher dienen ja, die von Allah kommen, zur Rechtleitung, zur Klärung, zur Klarmachung. Also es erleichtert die Dinge. Jetzt weiß man, so muss ich Allah dienen. Das ist Allahs Zufriedenheit. Hier liegt Allahs Zorn. Dann werden die Dinge klar. Aber Allah sagt, nein, ihr wart so, also eure Herzen waren so, anstatt dass sie klarer sahen und gläubiger wurden und näher zu Allah kamen, summa qasat qulubukum. Nein, eure Herzen wurden hierauf härter oder wurden hart hierauf. Min ba'di dhalika, nach all dem, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa. Und diese Herzen, also eure Herzen, waren dann wie Steine oder sogar noch härter oder sogar noch stärker an Härte. Also härter als Stein. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt dazu, dass sogar Steine sind weicher als eure Herzen. Das will Allah damit sagen. Dass selbst Steine gibt es, die weicher sind, nützlicher sind als eure Herzen. Solche Härte war in euren Herzen zu finden. Denn natürlich, ein Mensch, der sich so benimmt gegenüber Allah, der so verfährt mit Allahs Gesetzen, wir haben letztes Mal gesprochen, diese drei großen Verbrechen, die wir nur letztes Mal gelernt haben. Erstmal das offene Brechen von Allahs Vertrag. Ja, das war ja deswegen, warum Allah überhaupt den Berg über sie heben musste. Und Allah sagt dann, summa tawallaytum. Ihr wandelt euch ab. Offener Ungehorsam. Nein, wir können das nicht. Ja, wir schaffen das nicht. Wir können das nicht so praktizieren. Das ist uns zu schwer. Wir glauben erst, bis wir Allah gesehen haben. Ja, wir glauben erst, bis das und das passiert. Offener Ungehorsam. Und dann, das ist das nächste Verbrechen, was wir gelernt haben, dieses, was wir nannten, Schlupflöcher suchen. List und Tricks anwenden, was Allahs Gesetze angeht. Ja, ihr sollt nicht fischen. Ja, wir haben ja gar nicht gefischt. Wir haben nur einen Tag davor Netze ausgelegt. Und die am nächsten Tag wieder rausgeholt. Ja, also den Geist des Gesetzes missachten und mit einer List versuchen, Allahs Gesetz zu umgehen. Auch ein großes Verbrechen gegenüber Allah. Und dann durch Diskutieren und unnötigen Fragereien versuchen, das Gesetz, den Gehorsam von Allah von sich abzuwenden. Das haben wir am Beispiel gelernt, wie sie mit diesem Schlachtopfer der Kuh verfuhren. Das haben wir alles letztes Mal gemacht. Wer so mit Allah umgeht, wie kann dann in sein Herz Gottesfurcht eintreten? So ein Herz ist nutzlos. Ja, ihr erinnert euch auch ganz am Anfang von Surat al-Baqarah, lernten wir über gewisse Menschen, und zwar waren das die Ungläubigen, über die Allah sagte, einige von ihnen, die so einen Grad von Ungläubigkeit erreicht haben, dass Allah über sie sagt, خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Allah hat über ihre Herzen ein Siegel gelegt. Da geht nichts mehr rein und kommt nichts Gutes mehr raus. Was versiegelt ist, absolut so, da kann keine Wahrheit mehr rein. Diese Herzen werden nicht mehr von Iman erleuchtet werden. Gibt keine Chance mehr. Und wie erreicht man so einen Grad von Härte und Versiegelung und komplett zu sein? Ja, durch dieses Verhalten, was wir gerade alles gesagt haben. Durch nicht einsehen wollen, durch Schlupflöcher suchen, durch diskutieren und versuchen, Allah und den Gesandten zu überlisten. All diese Dinge führen dazu. Kurz gesagt, die Sünden machen das Herz schwarz. Wie wir auch in einem Hadith von Rasulullah s.a.w. erfahren, dass bei einer Sünde kommt ein schwarzer Punkt auf das Herz. Und bei der nächsten noch einer. Und wenn der Mensch keinen Tauber macht, nicht einsieht, dann ist irgendwann das ganze Herz übersät von einer Schwärze, die wir auch Härte nennen können. Und in so ein Herz kann kein Licht, kein Iman mehr Platz finden. Und keine Liebe zu Allah mehr Platz finden. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt also, dass sie sind wie Steine, au ashaddu qaswa, dass selbst Steine, also eure Herzen waren sogar stärker in Härte, noch härter als Steine. Also es gibt selbst Steine, die weicher sind als eure Herzen. Denn wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Denn wahrlich, unter den Steinen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse entspringen. Es gibt Steine, da kommen Flüsse raus. Zum Beispiel aus einem Felsen, wo eine Quelle herausspringt. Ja, die kommt ja direkt aus dem Felsen, also aus dem Feld heraus und daraus kommt, entsteht dann irgendwann später, wenn diese Quelle weiterfließt und weiterfließt, ein riesiger Fluss. Etwas sehr Nützliches für die Menschheit. Und das, woher kommt das? Aus einem Felsen. Und andere, die bersten, worauf Wasser aus ihnen herausfließt. Jetzt habt ihr zum Beispiel schon mal gesehen, riesige Berge. Und da gibt es vielleicht einen Erdrutsch oder ein Beben oder das, vor Jahrhunderten ist das alles natürlich schon passiert. Wenn wir jetzt dann daraus sehen, dass jetzt daraus, aus Mittel aus diesem Felsen heraus, eine Quelle hervorgesprungen ist. Also erst war da ein Felsen geschlossen und dann passiert irgendwas und dieser Felsen platzt und herauskommt Wasser, nützliches, Gutes für den Menschen. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Und es gibt sogar von den Steinen manche, oder es gibt Steine, die herabfallen, runterfallen aus der Ehrfurcht, aus der Furcht vor Allah. Ja, ich stelle mir mal so einen Erdrutsch vor. Einen Erdrutsch und die Steine fallen alle herunter aus der Furcht von Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, das wird von Musnad Bazar überliefert, Arba'atum minas shaqa. Vier sind von der Herzenshärte. Jumud al-Ain, das Vertrocknen der Augen, also dass man nicht weint, und nicht nur an sich weint über einen kitschigen Film, sondern weinen über Allah oder weinen für Allah oder beim Lesen des Koran, das ist damit gemeint. Und dann erwähnte er noch weiter, und lange Hoffnungen. Ja, und dann erwähnte er noch weiter, und lange Hoffnungen. Das vierte habe ich leider nicht. Also vier ist, also im Hadith heißt es, vier sind von der Härte des Herzens, und drei kann ich euch sagen, das vierte habe ich leider nicht mitschreiben können, die Härte des Herzens, die Vertrocknung des Auges, lange Hoffnungen, also lange planen. Ja, irgendwann mache ich das noch und dann will ich das noch machen und wenn das erst ist, dann werde ich fromm werden. Ja, wenn ich meine Kinder erstmal erzogen habe und verheiratet, dann werde ich endlich wieder Koran lesen. Lange Hoffnungen pflegen. Wahirs ala dunya und Gier für diese Welt. Das macht das Herz hart. Eine andere Überlieferung von Tirmidhi, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, La tukthiru al-kalama bi-ghayri dhikrillah. Das vermehrt nicht eure Rede oder vermehrt nicht die Rede, das Sprechen, ohne Gedenken an Allah. Also man soll nicht viel reden, ohne dass man dabei auch an Allah gedenkt. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ, denn wahrlich viel reden, viel sprechen, بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ, ohne das Gedenken an Allah, قَصْوَةُ لِلْقَلْبِ, ist Härte für das Herz. وَإِنَّ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ, und wahrlich der weiteste, entfernteste der Menschen von Allah, ist الْقَلْبُ قَاسِ, das Herz, das hart ist. Also die Herzenshärte führt dich weit weg von Allah. Wie wir schon sagten, dass in ein so sündiges Herz, wie kann dort die Liebe und Nähe zu Allah heim stattfinden. Steine, aus denen Flüsse entspringen. Diese Ayat zeigt uns unter anderem, dass Dinge, die wir für leblos oder für gefühllos oder für tot halten, dass sie auch ein gewisses Grad oder eine gewisse Art von Leben und sogar Ibadah kennen. Also sie leben nicht nur, sondern sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird in verschiedenen Ayat vom Koran ersichtlich. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 17, Vers 44, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Die sieben Himmel und die Erde und alles, was darin ist, Lobpreisen Allah. Also wie kann etwas lobpreisen, wenn es tot ist? Und Allah sagt hier also, die gesamte Schöpfung, die sieben Himmel und die Erde und alles, was in der Erde ist, Bäume, Stöcke, Steine, Flüsse, alles hat eine gewisse Art, die wir nur nicht verstehen, Allah zu lobpreisen. Und in einer anderen Ayah, Surah 41, 11, da sagt Allah über die Himmel und über die Erde, also über die Schöpfung, dass sie sprachen, Ataina ta'ain, dass wir kommen zu dir, also zu Allah, wir kommen als Gehorsame. Also Allah rief sie, kommt ihr gehorsam oder müsst ihr gezwungen werden? Also zu Allahs Willen. Und sie sagten, wir kommen als Gehorsame, als freiwillig Gehorchende. Und dann in einer anderen Ayah, in Surah 59, könnt ihr das nachlesen, wo Allah sagt, das hätten wir den Koran auf einem Berg offenbart, auf einen Berg herabgesandt, dann wahrlich, er wäre geplatzt, geborsten aus der Ehrfurcht von Allah. Subhanallah. Also diese Dinge, die wir für tot halten und auf denen wir mit, im wahrsten Sinne des Wortes mit unseren Füßen treten, weil es halt natürlich auch nicht anders geht, aber die wir für hier so minderwertig halten und uns hier so viel mehr überlegen fühlen, auch diese Dinge beten Allah an und sind in seiner Anbetung beschäftigt. Lobpreisen ihn. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, das in Fath al-Bari erwähnt wird, er sagte, هذا جبل يحبنا ونحبه. Dass dieser Berg, und er meinte den Berg Uhud, ist ein Berg, der uns liebt und wir lieben ihn. Subhanallah. Also dieser Berg Uhud ist ein Berg, wir lieben ihn und er liebt uns. Also Liebe kann natürlich nur zwischen zwei Dingen bestehen, die Liebe kennen, spüren können. Genauso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Sahih Muslim, إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in Sahih Muslim, dass wahrlich, ich erkenne einen Stein in Mekka, der mich zu grüßen pflegte, bevor ich Prophet wurde. Also bevor ich als Prophet entsandt wurde. Und nun erkenne ich ihn auch noch. Über den schwarzen Stein, der in der Kaaba befestigt ist, den man auch bei dem Tawaf möglichst grüßen oder küssen sollte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith, das bei Ahmed überliefert wird, sagte er, dass am Tag innahu yashhadu liman istalama bihaqqin yawm al-qiyama. Das wahrlich, dieser Stein wird Zeugnis ablegen für den, der ihn grüßt oder geküsst hat am Tag der Auferstehung. Also ein Stein wird Zeugnis ablegen, dieser Mann hat dann Tawaf nicht gegrüßt oder geküsst nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also wir erkennen, all diese Dinge sind also nicht tot oder unnütz, sondern all diese Dinge kennen sogar den Lobpreisung von Allah. In einer anderen Ayah im Koran heißt es, dass alles hat eine Lobpreisung, aber ihr versteht ihre Lobpreisung nicht. Ja, das Zwitschern der Vögel oder die, sogar über den Donner wird gesagt. Wenn der Donner donnert, wenn wir dieses Geräusch hören, dann lobpreist er Allah damit. Subhanallah. Wenn wir jetzt über die Steine nochmal nachdenken, die hier im Koran beschrieben werden, Steine, aus denen Flüsse entspringen. Wenn wir das, weil Allah vergleicht hier die Steine mit Herzen, also die Steine sind, eure Herzen sind so hart wie Steine. Das ist ja ein Vergleich. Und da sagt er Steine, aus denen Flüsse entfließen. Also manche Herzen können auch so sein, dass sie vielleicht äußerlich hart sind, aber es dauert nicht lang, dass sie weich werden. Zum Beispiel, wenn sie Allahs Gedenken oder etwas Schönes über Allah lesen oder wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann dauert es nicht weich, dann dauert es nicht lang und ihre Herzen werden weich, so weich, dass sie, dass aus ihnen Flüsse entspringen, dass sie weinen für Allah, dass sie weich werden für Allah. Und manche andere sind äußerlich weit weg von Allah, also sind in Sünden oder sind sehr hart, ein völlig geschlossenes Herz. Aber ein Ereignis, ein Schock, ein Unglück oder ein gutes Wort von jemandem bringt sie dazu, dass ihr Herz platzt, berstet und Khair, Gutes herauskommt. Wie hier steht, es gibt manche Steine, die platzen, die bersten und von ihnen Wasser heraustritt. Hier zum Beispiel auch ein Stein platzt ja nicht von allein. Irgendwas löst ja dieses Bersten aus. Sei es ein Erdrutsch, ein Erdbeben oder irgendetwas, ein Blitzeinschlag, irgendwas löst ja aus, dass der Stein platzt und dann möglich überhaupt ist, dass daraus Wasser heraustritt in der Form einer Quelle. Also, es gibt auch Menschen, Herzen, deren Unachtsamkeit, deren Rossler durch etwas weggemacht werden kann und sie dann auf den richtigen Weg kommen. Und ich denke, die meisten von uns können das nachvollziehen, dass vielleicht bei den meisten irgendetwas, irgendjemand, irgendwer das ausgelöst hat, dass man unsere harten Herzen dazu gebracht hat, überhaupt in Richtung Allah zu gehen. Und dann gibt es solche, die vielleicht äußerlich stolz sind, aber wenn sie dann Allahs Größe erkennen, durch irgendetwas, dann fallen sie und beugen sie sich, لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Es gibt sicherlich welche von den Steinen, die aus Ehrfurcht vor Allah, aus Furcht vor Allah herabfallen, demütig werden, weich werden, ihre eigene Größe richtig einschätzen zu wissen und erkennen, ihre eigene Größe ist nichts und Allahs Größe ist alles. Aber wer von den obigen drei auch leer ist, wer nicht mal diese drei Nutzen kennt, wer nicht mal diese drei Dinge auf diese drei Dinge zugeht, und natürlich kann das keiner beurteilen, weil keiner kennt die Herzen der anderen, dann ist er so hart oder hat so ein hartes Herz, dass es kein Zurück mehr zu Khair gibt. Deswegen wird hier gesagt, und sogar härter als Stein. Denn im Stein ist ja sogar Nutzen. Wallahu bighafilin amma ta'malun, und wahrlich, Allah ist nicht im geringsten unachtsam darüber, was sie tun, was ihr tut. Also kennt eure Worte, eure Listen, eure heimliche Ausflüchte. Sind alles bekannt. Und natürlich, mit diesem Wissen wird er euch dann am Tag der Auferstehung richten. Ja, deswegen auch, wieso verschließt dann Allah manche Herzen? Khatamallahu ala qulubihim. Ja, weil Allah nämlich nicht unachtsam über das ist, was die Menschen tun. Er weiß, welches Herz noch eine Chance gibt, dass aus diesem Herz noch etwas Gutes entspringen kann. Und welches Herz absolut jede Chance darauf verloren hat. Allah kennt die Menschen besser als die Menschen sich selbst. In Surah Al-Hadid werden wir Muslime angesprochen, dass wir nicht so sein sollen wie die, über die wir gerade gelesen haben. Surah Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Hadid, könnt ihr aufschlagen, Vers 16. Das ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, das sind wir, also wir zählen uns auf jeden Fall dazu, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist. Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde. Wir sollen nicht wie die sein, denen zuvor die Schrift gegeben wurde. Wir sollen nicht wie die Juden und Christen sein. Natürlich, was ihre Fehler angeht. Wir sollen nicht dieselben Fehler machen wie die Juden und Christen. Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben. Diesen Fehler kritisiert hier Allah, dass sie zuließen, dass ihre Herzen hart wurden und viele von ihnen sind Frevler. Und Allah möge uns bewahren, dass wir auch nur den geringsten Fehler, den unsere Vorgänger machten, ihn auch nur im geringsten nachahmen. Amen. Und wir sehen also, dass alles, selbst ein Stein, selbst ein Felsen, die Tiere sowieso, selbst eine kleine Ameise, selbst alles, was Schöpfung ist von Allah, alles ist beschäftigt im Gehorsam und in Lobpreisung von Allah. Nur der Mensch will bei diesem Rennen zurückbleiben und schlechter sein als ein Stein. Das wäre wirklich ein großer Verlust. In einem Hadith heißt es, dass Rasulullah s.a.w. einmal einige Steinchen in die Hand nahm, so wie Kiesel vielleicht, Kieselsteinchen, und sie an das Ohr seiner Gefährten hielt. Und sie sagen, wir hörten ein Summen wie von Fliegen. Subhanallah. Und das war diese Lobpreisung, das Weh der sogar kleinsten Kieselsteinchen, was wir als sehr gering achten. Und es ist Allahs Barmherzigkeit, dass der Mensch nicht alles hören kann, denn wenn wir alles hören könnten, dann würden wir vielleicht verrückt werden und uns auf nichts mehr konzentrieren können. Und wir können unser Herz davor bewahren, hart zu werden, indem wir Barmherzigkeit pflegen. In einem Hadith heißt es auch, dass Rasulullah wurde gefragt, mein Herz ist hart, wie kann ich das weich machen, so ungefähr. Und er sagte, dass wenn du ein Waisenkind siehst, dann streich mit deiner Hand über seinen Kopf. Subhanallah. Also zeige Barmherzigkeit, lebe Barmherzigkeit. Nicht einfach, ich ziehe jetzt mein Ding durch und ich habe meine eigenen Probleme und egoistisch und selbstbezogen leben. Sondern das Herz beobachten. Wenn ich etwas sehe, was mitleiderregend ist, wie benehme ich mich dann? Dann sage ich so, ja, das ist dein Problem, ja, interessiert mich nicht. Oder lebt mein Herz, spüre ich etwas im Herzen und das dann auch ausleben. In einer anderen Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, heißt es ungefähr, dass Herzen rosten so wie Eisen rostet. Und natürlich sollen wir unsere Herzen davor bewahren, dass sie rosten. Und als er dann gefragt wurde, sallallahu alaihi wasallam, dass was man dagegen tun könnte, sagte er als Lösungsvorschlag oder als Lösung, dass viel Koran lesen und den Tod gedenken. Subhanallah. Also wenn man diese beiden Dinge inshallah in das Leben, im Alltagsleben mit etabliert, mit einbringt, diese Sachen nicht vernachlässigt, dass man an den Tod denkt, dass man zurück zu Allah gehen wird, dass man befragt werden wird, dass man alleine im Grab liegen wird, dass all die Dinge, denen man hier hinterherläuft, im Grab nicht nur deine Begleiter sein werden, sondern im Grab nur deine Taten mit dir sind. Ganz allein, ohne irgendeine Hilfe, ohne irgendeinen Beschützer, nur deine Taten. Und wenn die dann schlecht sind, dann hast du einen schlechten Gefährten. Und viel Koran lesen, der voll der Weisheit, voll des Lichts ist, voll der Rechtleitung, sich immer wieder erinnert. Sobald du vergessen wirst, sobald du wieder unachtsam wirst, zieht dich eine Eier des Koran wieder auf den richtigen Weg. Wenn du mit offenen Augen und offenem Gehör und offenem Herzen liest. Und das bewahrt das Herz davor, zu rosten. Eine Politur für unsere Herzen. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallam, ungefähr, dass wahrlich im Körper ist ein Stück Fleisch. Wenn es gut und heil ist, dann ist der ganze Körper gut. Und wenn es korrupt, schlecht ist, dann ist der ganze Körper schlecht. Und der ganze Körper reagiert in Krankheit. Und wahrlich, das ist das Herz. Und hier ist nicht nur das körperliche, also nicht das körperliche Herz gemeint, dass wir jetzt unseren Cholesterinspiegel ständig überwachen oder Sport treiben und aus lauter Angst, dass unser Herz, das wichtigste Organ unseres Lebens, krank werden könnte. Wir sollen auch auf unsere Gesundheit achten. Natürlich sollen wir auch auf die Gesundheit unserer Herzen achten. Aber hier ist vor allem unsere Seele, unser spirituelles Herz gemeint. Der Sitz des Imans, der Sitz der Liebe zu Allah, der Sitz der Gottesfurcht. Wo ist denn die Gottesfurcht? Im Herzen. Und wenn das Herz voll von Müll und von schwarzen Punkten ist, dann wie soll so etwas Edles und Helles und Schönes wie Gottesfurcht darin Platz finden? Das passt nicht zusammen. Und das zeigt uns also auch, dass das Herz das Zentrum ist. Wenn es gut ist, dann ist der ganze Körper gut. Wenn dein Herz rein und heil ist, ja, nicht übersät von schwarzen Punkten, ein paar schwarze Punkte wird es immer geben. Kein Herz kann von sich behaupten, dass Alhamdulillah kein einziger schwarzer Punkt. Das wird es nicht geben. Wir sind Menschen und wir sündigen. Nun sollen wir unsere Herzen immer wieder polieren durch eine Tauba, durch eine reuige Umkehr zu Allah. Wenn aber das Herz ein relativ stabiles Maß an Iman und Liebe zu Allah hat, dann ist der ganze Körper gut. Das heißt, der ganze Körper reagiert in Gehorsam und in Liebe zu Allah. Dann macht die Hand nicht etwas, was Allah nicht gefällt. Dann macht die Zunge nicht etwas, was Allahs Zorn erregt. Dann schauen die Augen nicht zu etwas, was Allah missbilligt. Alle reagieren dann so und handeln dann so, wie ein gesundes Herz es vorgibt. Ein gutes Herz es vorgibt. Nun werden dann die Muslime informiert und auch ein wenig gewarnt oder etwas zurechtgerückt für sie. Es wird gesagt, أَفَطَطُ مَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Die Muslime werden jetzt angesprochen. Die Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und natürlich ist der Koran für alle Zeiten und somit auch die Muslime von allen Zeiten. Es wird gesagt, das glaubt ihr etwa? Tatma'una, Tama heißt etwas begehren, begierig sein auf etwas. Wir können auch sagen, etwas wünschen. Wünscht ihr etwa, begehrt ihr etwa, dass sie euch glauben? Mit sie sind die Juden, Bani Israel gemeint, weil über die geht es ja ganze Zeit. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Und wahrlich, es gibt auch eine Gruppe von ihnen, die يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, die das Wort von Allah, die Rede von Allah hörten. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ. Und es dann, nachdem sie es verstanden hatten, veränderten. Sie empfingen Allahs Buch, in ihrem Fall die Tora, verstanden, was damit gemeint war, hörten Allahs Rede und dann begingen sie dieses große Verbrechen, das Allah hier im Koran bloßstellt, yuharrifunahu. Sie veränderten es. Und das kann nicht nur in äußerlicher Form, also dass sie die Worte veränderten, sondern auch sie veränderten die Bedeutung davon. Nachdem sie es verstanden hatten, sie wussten, wie es gemeint war. Sie erkannten die wahre Bedeutung. Wahum ya adamun, und sie wussten. Und das macht natürlich das Verbrechen umso schlimmer. Etwas wissentlich tun ist natürlich um einige Grade oder an sich schlimmer, als etwas aus Versehen oder etwas einfach aus Versehen in etwas hineingeraten oder geschehen lassen. Damit sind die Gelehrten von Bani Israel gemeint. Denn natürlich ein Laie oder jemand, der mit dem Buch nicht professionell zu tun hat, der wird das Buch natürlich nicht verändern. Hier sind die Gelehrten von Bani Israel gemeint, wie es im Tafsir auch heißt. Und ihr Buch ist gemeint, das sie veränderten. Und zwar, wie wir schon sagten, Tahrif, Yuharrifuna, Tahrif, diese Veränderung oder Änderung in Wort und in Bedeutung. Min ba'di ma aqaluhu, nachdem sie es verstanden hatten und sie wussten, wie der Vers gemeint ist. Warum tut jemand so etwas? Warum macht man sowas? Weil nämlich die Bedeutung, die von Allah offenbart war, gegen ihre Interessen in Dunya entsprach. Sie waren im Nachteil. Ihre Interessen waren im Nachteil, hätten sie es so gelassen. Drum veränderten sie es. Und die Menschen, die das gemacht haben, die ihr eigenes Buch veränderten, um gewissen Nutzen daraus zu ziehen, die sollen euer Buch, der Koran, annehmen? Wünscht ihr etwa, dass sie euch glauben? Und es gibt doch eine Gruppe von ihnen, die das Wort von Allah hörte und es dann veränderte, nachdem sie es verstanden hatte, und sie wissen das? Solche Leute sollen euch glauben? Hier wird also den Muslimen beigebracht, dass es nur wenig Hoffnung gibt, dass die Juden, die zur Zeit des Propheten gelebt haben, und auch alle, die sich nun jetzt auch noch dieses Verbrechen schuldig machen würden, für die gilt das genauso, denn jeder, der hier dasselbe Verbrechen begeht, für den gilt dasselbe. Dass solche euch glauben und Rasulullah als letzten Propheten anerkennen, also hier wird uns gelehrt, dass es dafür wenig Hoffnung gibt. Was natürlich nicht heißt, dass man die Menschen dann nicht mehr einlädt. Ja, der Prophet Sassam hat auch trotzdem die meisten von ihnen immer weiter eingeladen und wir werden noch dann dazu kommen, warum er dann hier und da auch einigen durch Vertreibung zum Beispiel oder durch offene Kriegserklärung die Einladung ein Ende gesetzt hat. Aber dazwischen geschah noch sehr viel, was wir alles lernen müssen, um diese Situation richtig zu verstehen. Aber jemand, der für seine eigenen Interessen ein Buch von Allah verändert. Woher soll der Tawfiq von Allah bekommen, das Gelingen von Allah geschenkt bekommen, dass er Haq, die Wahrheit, erkennt und annimmt? Subhanallah. Deswegen werden sie in Surah Al-Fatiha auch Maghdub alayhim genannt, weil sie so als große Verbrechen begingen. Ja, denn Allahs Buch zu ändern, das ist ja die Quelle für Hidayah, die Quelle für Rechtleitung. Wenn die Quelle von der Rechtleitung schon verdorben, verändert ist, woher soll man dann Rechtleitung kriegen? Was ist dann mit den armen Menschen, die nicht professionell sind in ihrem Umgang mit dem Buch und das Buch dann einfach von Gelehrten so entgegennehmen, in geänderter Form und dann natürlich sich von der Rechtleitung immer weiter entfernen? Jetzt zum Beispiel, jemand beklagt sich darüber, dass er viel krank ist. Ja, selbstständig, was ist immer krank und schwächlich. Und dann erfährt man aber, er isst nur ungesunde Sachen. Er trinkt nur schmutziges Wasser, er lebt in einer völlig verschmutzten Umwelt, also die ganze Quelle seiner Gesundheit ist verschmutzt, wie soll er dann gesund sein? Oder ihr würdet von jemandem erfahren, der gefälschte Arzneien in Umlauf bringt. Das ist ein großes Verbrechen. Hier, der sagt, draufsteht Kopfschmerzmittel und drin ist etwas ganz anderes. Verfälscht, verändert. Ja, in diesen Sachen sind wir sehr empfindlich, ja, weil da geht es ja um unsere Gesundheit. Aber Allahs Buch wurde verändert von Menschen, die schrieben Dinge mit eigener Hand und sagten dann, das ist von Allah. Subhanallah. Also sie vergifteten mit ihrer menschlichen Einmischung diese reine Quelle der Rechtleitung, die rein und pur von Allah kam. Aber hier steht, und das ist die Fairness von Allah und vom Koran, Fariqum minhum, eine Gruppe von ihnen, nämlich natürlich ihre Gelehrten. Ja, das ist diese Fairness von Allah, dass er nicht alle auch in einen Topf schmeißt, nicht wie wir. Ja, wir sind eine schlechte Sache, ja, wir nehmen eine Tüte Äpfel, wenn einer ist faul, dann dreht die ganze Tüte weg. oder in einer Freundin oder in einem Freund oder in einer Person sehen wir einen Fehler und vergessen all das Gute, was er getan hat. Ja, so ist Allahs Art und Weise ist nicht so. Er sagt Fariqun, eine Gruppe. Die haben das nicht alle. Nicht alle haben sich dieses Verbrechen schuldig gemacht, sondern ihre Gelehrten. Und dafür, dass wir, haben wir ein lebendiges Beispiel vor uns, dass die heutige Tora-Kopie, also wir können sagen auch Bibel, weil die Tora ist Teil der Bibel, ist nicht die gleiche wie vor 100 Jahren. Und die ist nicht die gleiche wie vor 200 Jahren. Wenn man aus der Bibel zitiert, muss man immer den Jahrgang mit angeben, und von wem das gedruckt wurde. Also es gibt die King James Bibel und die Bibel und die Bibel, dann die Bibel von den Evangelisten, also von den evangelischen Gruppierungen. Die haben alle eine eigene Bibel. Und wenn man zitiert, dann muss man angeben, welche Jahrgang, weil sonst unterscheiden die sich stark. Hier aus den beiden einen wurden ganz viel rausgeschnitten, bei der anderen wurden ein paar Sachen dazugetan und damit leben die. Ja, und es wird immer wieder an den Zeiten auch angepasst, dann kommen immer wieder Konzilien zusammen und die Menschen und Priester entscheiden dann, was jetzt nicht mehr so passt, was jetzt geändert werden muss und verändern somit ihre Akida auch alle paar Jahre, alle 50 Jahre. Zum Beispiel, könnt ihr auch vielleicht im Internet oder so nachlesen, das Höllenverständnis, das Verständnis oder Akida der Christen über die Hölle hat sich in den letzten 60, 70 Jahren grundlegend geändert. Ja, das haben die verändert. Also die haben den alten Glauben abgestreift und etwas ganz Neues jetzt rausgemacht. Jetzt gibt es bei den Katholiken zum Beispiel gar keine Hölle mehr. Jetzt kommt es nur noch, also wenn der Mensch bestraft wird, dann gibt es nur noch eine Entfernung von Gott halt. Aber Hölle in dieser Form, wie sie beschrieben wird, mit Feuer und so, das gibt es nicht mehr. Aber vor 100 Jahren gab es das noch, in ihrem Glaubensverständnis. Ja, das ist nur ein Beispiel, also es sind unzählige Beispiele. Inshallah lernen wir noch in der Sunna des Propheten, also in den Quellen, wie sie das auch zur Zeit des Propheten praktizierten. Und der Koran, der ja kam und aufmerksam machte auf all ihre Fehler und ihre Mängel von Ahlul Kitab, wie wir bis jetzt auch gelernt haben, und ihre Aqida korrigierte im Hinblick auf Allah, im Hinblick auf Akhira, im Hinblick auf all diese Dinge und sagte, nein, so nicht, so ist der korrekte Glaube. Wie sollen sie denn das Korrekte annehmen, wenn sie schon die eigene Quelle änderten, um dem Korrekten zu entfliehen? Ja, wie sollen sie das jetzt annehmen? Es gab da eine Forschung, es gibt so ein Buch von Professor Hamidullah. Ja, ich weiß, das gibt es nicht auf Deutsch, Allah alle. Und auf jeden Fall, in diesem Buch zitiert er eine Forschung, die wurde in München durchgeführt, diese Forschung. Und es sollte verglichen werden, verschiedene Kopien von der Bibel wurden miteinander verglichen. Und man sagt, circa, also tausende von verschiedenen Kopien wurden verglichen, von verschiedenen Jahrhunderten, verschiedenen Ländern etc. Und man fand circa 200.000 Unterschiede in den Überlieferungen, in den verschiedenen Bibeln. Und dann wurde in München extra ein Institut auch dafür gegründet und 1933 war der Forschungsdirektor ein gewisser Prizell. Okay, könnt ihr vielleicht eingeben. Und diese Forschung ging 3 Generationen lang. Und dann wurde es leider im Zweiten Weltkrieg zerstört, dieses Institut. Bis dahin auf jeden Fall, was veröffentlicht wurde über diese Forschung. Also die Forschung wurde nicht zu Ende geführt, aber hier auf jeden Fall bis 1933 wurden 42.000 Kopien vom Koran miteinander verglichen. Das könnt ihr alles in dieser Reportage nachlesen. Und 42.000 Kopien vom Koran aus aller Welt wurden miteinander verglichen. Und sie fanden heraus, dass es keine Überlieferungsunstimmigkeiten gab. Keine einzige. Was es vielleicht gab, dass es Schreibfehler gab. Dass zum Beispiel jemand beim Bismillah den Punkt beim Ba vergessen hatte. Ein Schreiber. Das war ein Schreiberfehler. Aber Überlieferungsunstimmigkeiten, keine einzige. Alhamdulillah, und das ist Allah, der den Koran vor jeglicher Veränderung bewahrt. Hätte Allah uns das Menschen überlassen, dann, wer weiß, vielleicht wäre es dem Koran genauso ergangen wie der Bibel. Aber Allah hat im Koran versprochen, dass er den Koran bewahren wird. Allah bewahrt den Koran vor Veränderung. Subhanallah. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, und sie wissen. Sie wissen, und das macht das Verbrechen so fürchterlich. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, und wenn sie, und hier sind jetzt wieder die Bani Israel, also die Juden gemeint, wenn sie die treffen, die gläubig sind,
also Muslime treffen. Wenn die Juden Muslime treffen, qalu, das war zur Zeit des Propheten, wird beschrieben, wie sie sich benahmen, dann sagten sie, amanna, wir glauben auch. Damit sind entweder die Munafiqin von den Juden gemeint, also Juden, die konvertierten, also zum Islam kamen, aber nicht aufrichtig, sondern Munafiqin waren. Das haben wir schon besprochen beim Thema Munafiqin, dass manche halt Muslim wurden, nur weil sie sahen, dass es ist jetzt einfach besser, wenn wir Muslime sind. Es ist nützlicher für uns. Ja, weil Islam ist die neue Macht, besser, man schließt sich der neuen Macht an und ihre Herzen nicht aufrichtig mit Iman gefüllt waren. Entweder sind das die Munafiqin oder das sind Juden, die wirklich, wenn sie zu Muslimen kamen, sagten, ja, wir glauben ja auch, dass das ein Prophet ist, dem ihr da folgt, aber sie sagten, er ist nur für euch Araber. Subhanallah. Er ist zwar ein Prophet, okay, aber nur für euch Araber, die müssen dem nicht folgen. Amanna. Oder das sind die Munafiqin, die wirklich Iman bezeugten, aber وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Und wenn sie alleine sind, untereinander, قَالُوا, dann sprechen sie ein bisschen anders. Sie sagten, أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Wollt ihr ihm etwa erzählen? Ich sage euch die Eier nochmal. Ja, wir sind Surat Al-Baqarah, Vers 74 bis 82, inshallah heute. Und das ist jetzt 75, was wir gerade machen. 76, Entschuldigung. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber untereinander alleine sind, sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch Juden enthüllt hat, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn nicht? Also Allah fragt dann, begreift ihr denn nicht? Ibn Kathir steht, dass Al-Hasan al-Basri sagte, dass wenn die Juden die Gläubigen trafen, dann pflegten sie zu sagen, wir glauben. Wenn sie aber untereinander alleine waren, dann würden sie einander sagen, sagt nicht den Gefährten von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, über das, was Allah euch in eurem Buch prophezeit hat. Was meinten sie damit? Damit meinten sie die Prophezeiungen, die es in der Tora und im Injil über Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschrieben gab. Und die Gelehrten von ihnen kannten diese Prophezeiungen ganz genau. Und einige von ihnen sahen auch, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam all diese Eigenschaften, all diese Prophezeiungen in sich vereinigte. Und einige von ihnen, die die Liebe zur Wahrheit hatten, kamen hierauf auch zum Islam. Wie Abdullah bin Salam, der war auch früher Jude und kam dann zum Islam, nachdem er den Propheten gesehen hatte. Salman al-Farsi kannte auch diese Quellen der Christen und erkannte Rasulullah an seinen Zeichen, an diesen Prophezeiungen. Suhaib al-Rumi auch. Er kannte nicht alle Zeichen, aber auch auf einem ähnlichen Wege. Er hatte auch von einem Sterndeuter, der auch christliches Wissen hatte, biblisches Wissen hatte, gehört, dass dort in der Gegend, also in Mekka, wird der letzte Prophet auftauchen. Subhanallah. Also das war etwas, was in der Welt, in der christlichen, in der jüdischen Welt schon verbreitet war. Sie warteten schon auf ihren letzten Propheten und sie warteten auf den, der diese Prophezeiungen, diese Zeichen tragen würde. Und sie erkannten, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam all diese Zeichen trug. Ja, wenn ihr nachlesen wollt, inshallah, es gibt ein Buch auch darüber, Muhammad in der Bibel. Ja, da steht das ganz detailliert. In der Tora steht zum Beispiel, dieser letzte Prophet wird das und das und das machen oder so und so und so sich benehmen. Wirklich in Einzelheiten. Und all das traf auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu. Sogar die Gegend wird beschrieben in der Tora. Also Mekka, subhanallah. Ja, das können wir einmal noch genauer machen, inshallah. Auf jeden Fall hat er das gesagt weiter in Ibn Kathir, dass sie untereinander sagten, sagt nicht den Gefährten des Propheten, also den Gefährten von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, über das, was Allah euch in eurem Buch prophezeit hat. Dann werden nämlich diese Informationen, dass nämlich Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der letzte Gesandte ist, werden dann für sie ein Beweis sein gegen euch mit eurem Herrn. Also dann werden sie bei Allah einen Beweis gegen euch haben. Weil wenn ihr das ihnen sagt, dann wissen die ja, guck mal, die wussten, dass das ein Prophet ist. Und das werden sie bei Allah gegen euch verwenden. Und dann werden, und so werdet ihr den Disput nicht gewinnen. Also wenn die diesen Beweis gegen euch haben, dann werdet ihr den Disput nicht gewinnen. Wenn ihr schweigt, werdet ihr den Disput gewinnen. Und hier sehen wir auch diese Aqida von den Juden, wie verdorben sie zu diesem Zeitpunkt schon war, dass sie Allah mit einem menschlichen Richter verglichen. Ja, ein menschlicher Richter kann ja so, wie sagt man, mit Beweisen hinters Licht geführt werden. Oder mit Beweisen überzeugt werden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala steht darüber und er weiß doch diese Dinge, ohne dass man ihm etwa die Beweise vorlegen muss. Ohne dass man ihm die Beweise vorlegen muss. Deswegen sagt Allah daraufhin auch, أَوَلَا يَعْلَمُونَ Wissen sie denn nicht? أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسَرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Dass Allah kennt, dass Allah weiß, was sie geheim halten und was sie offenbar tun. Also ob sie das jetzt sagen oder nicht sagen, das spielt überhaupt keine Rolle. Allah kennt es doch ohnehin. Ja, weil sie sagten ja, dass warum erzählt ihr den Muslimen über diese Prophezeiungen? Erzählt ihnen das nicht. Weil dann haben sie einen Beweis gegen euch bei Allah. Als ob sie das erzählen müssten. Allah weiß es doch sowieso. Allah kann es den Muslimen auch so erzählen. Wie in Surat As-Saff, wo Isa a.s. Zitiert wird, dass er sagt, dass ich gebe euch die frohe Botschaft von einem Propheten, der nach mir kommen wird, sein Name wird Ahmed sein. Allah hat uns das selber schon erzählt. Wir brauchen die Informationen von den Juden nicht. Ja, natürlich ist es trotzdem interessant zu lesen und stärkt den Iman zu lesen, dass es wirklich in den alten Büchern auch schon Prophezeiungen gibt über Muhammad s.a.w. Aber dass sie miteinander so sprechen, das zeigt wirklich ihre verdorbene Glauben über Allah, dass sie ihn so vermenschlicht hatten. Und auch ihre Zweigesichtigkeit, dass sie zu den Gläubigen einerseits so, dass ja, das ist ein Prophet, aber nur für euch Araber. Oder ja, das ist ein Prophet, gut, dass ihr gläubig seid. Aber untereinander solche Dinge miteinander sprachen. Und wir werden noch lernen, inshallah, dass die Juden sogar Bittgebete hatten, in denen sie Allah baten, um zum Beispiel um den Sieg baten, und sie sagten, wir bitten dich um den Sieg bei den Propheten, den du uns versprochen hast. Also um den Propheten willen, den du uns versprochen hast, der noch kommt. Also sie haben auf ihn gewartet und sie warteten auf jemanden, der diese Zeichen tragen würde. Und als er dann kam und nicht ihren Erwartungen entsprach und als er sie für das kritisierte, was sie falsch machten, da wandten sie sich von ihm ab und logen und sagten, nein, das ist nicht der Prophet, auf den wir warten. Subhanallah. Und Allah kennt das Verborgene ihrer Herzen. أَفَلَا تَعْقِلُونَ Haben sie denn keinen Verstand? أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Wissen sie denn nicht, dass Allah weiß, was sie verbergen und was sie offenbar machen? Als ob sie das jetzt sagen oder nicht, für Allah ist das gleich. Ja, und ein Mensch, dessen Hauptsorge diese Welt ist, der kann so ohne Verstand reden. Der redet dann so ohne Verstand. Dass denen sagt den Muslimen das nicht, dann wissen die, dass wir den Propheten s.a.w. erkennen und dann sieht es schlecht für uns aus. Ja, und was ist mit Akhira? Was ist mit Allah? Das besorgt ihn gar nicht. Das ist ein Mensch, dessen Hauptsorge diese Welt ist. وَمِنْهُمْ Und von ihnen, ich werde jetzt eine weitere Eigenschaft von ihnen, eine weitere Art von Mensch bei ihnen besprochen. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Und von ihnen gibt es auch Ummiyuna, Analphabeten. Ein Ummi ist jemand, der des Schreibens unkundig ist. Der nur das weiß, hat ja auch die Mutter. Ein Ummi ist jemand, der nur das weiß, was seine Mutter ihn gelehrt hat. Also keine formelle schulische Bildung hat. Ja, wörtlich gesehen. Also ein Analphabet können wir sagen. Aber Allah beschreibt hier einen Analphabeten nicht als unbedingt jemand, der Hauptsache nicht schreiben kann. Rasulullah war auch Ummi, konnte nicht schreiben, aber er war trotzdem der gebildetste Mensch, den es überhaupt geben kann. Hier ist mit Ummi aber gemeint, jemand, la ya'lamun al-kitab, der das Buch nicht kennt. Tora, Injil, Koran, der darüber nicht wahres Wissen hat. Selbst wenn er es lesen kann, aber die wahre Bedeutung ihm fremd ist, dann ist er ein Ummi bei Allah. Illa amani. Was kennen sie? Die wahre Bedeutung des Buches kennen sie nicht. Aber amani, sie kennen Hoffnungen und Wünsche. Unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen. Und die doch nur Mutmaßungen anstellen. Allah bewahre uns. Hier werden also nicht die Gelehrten von ihnen beschrieben, sondern die, wie kann man sagen, die Allgemeinheit, die Nichtgelehrten, das Fußvolk, ja, Schriftunkundige, die wahre Bedeutung des Buches, weil die anderen haben wir gerade gelernt und sie wissen, die Gelehrten änderten die Schrift änderten das Wort von Allah, nachdem sie es verstanden hatten. Okay? Hier sind Ummi, la ya'lamun al-kitab. Das sind Ummi, das sind Schriftunkundige, die kennen die Bedeutung des Buches nicht. Die kennen das Buch nicht. Aber was sie kennen, illa amani, nur Wunschvorstellungen. Wa inhum illa yadhunnun, und wahrlich, sie stellen nur Mutmaßungen an. Also sie raten nur, sie denken und meinen nur, aber sie wissen nicht. Ja, Ummi Juna. Das ist auch bei den Juden und Christen gibt es das, und bei Muslimen wahrhaftig auch, dass es Ummi-Leute gibt, die das Buch, mit dem Buch nicht umgehen können. Ja, sie lesen und lesen und lesen das vor sich hin. Wie zum Beispiel in der islamischen Welt gibt es zahlreiche Leute, die den Koran sogar auswendig können. Aber wenn du dich fragst, okay, was heißt denn die und die Eier, dann wissen sie noch nicht mal nur die leichte Übersetzung, geschweige denn die wahre Bedeutung davon. Allah bewahre uns. Ja, und es wird viel gelesen für den Segen und um das Haus zu segnen, aber die meisten Menschen wissen nicht die Bedeutung. Und darunter sind auch Araber. Ja, weil das koranische Arabisch mittlerweile so fremd ist, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, was da eigentlich gesagt wird. Geschweige denn die Menschen, die der arabischen Sprache sowieso fremd sind. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt in Ibn Kathir über diese Amani, diese Wunschvorstellungen, sagt er, das heißt, das waren die erlogenen, erfundenen Aussagen, die sie einfach aussprechen würden und die dann blind befolgt werden würden. Also, das waren Lügen, die sie einfach in Gang setzten, deren Gelehrten wahrscheinlich, oder deren Autoritäten, und die von ihnen, von dem Fußvolk, von der Allgemeinheit, blind befolgt wurden. Ja, wie zum Beispiel etwas, was im Buch überhaupt keine Basis hat. Allah vergibt schon, mach dir keine Sorgen, das mit dem Hijab ist nicht so wichtig. Ja, ist kein Problem. Und das Fußvolk, das kein Wissen hat über den Koran, sagt er, ja, der Gelehrte hat gesagt, Hijab muss man gar nicht tragen. Ja, oder ich gebe euch gleich noch Beispiele für diese Wunschvorstellungen. Und das gab es halt bei den Juden auch und im großen Maße. Und das zeigt uns auch nochmal, dass Allah nennt ja hier diese Leute Ummi, die das Buch nicht kennen. Also Tora und sie Koran nicht kennen. Für die Juden Tora und für uns Muslime, dass wir dann wieder den Koran nicht kennen. Und für uns ist ja jemand Analphabet, der keine schulische Bildung, kein Diplom, keinen Abschluss hat. Wenn aber jemand den Dien nicht kennt, dann ist er kein Ummi. Ne? Und subhanallah, das, wie oft gibt es das, dass hochgebildete Menschen, Muslime, ja, und Professoren, Lehrer, irgendein Diplom haben die, und wenn die einen Vers aus dem Koran vorlesen sollen, dann können sie auch nicht mal richtig aussprechen. Ja, das gibt's. Das gibt's, und das ist ein Ummi bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also hier in diesem Kontext ist Ummi halt negativ genommen. Aber Ummi an sich heißt einfach nur Analphabet, ist nicht negativ eigentlich. Also, was kennen sie? Dass die wahre Bedeutung des Buches ist ihnen fremd. Und sie trifft auch eine gewisse Schuld, warum es ihnen fremd ist. Denn jeder sollte sich, soweit es ihm möglich ist, soweit er seine Bildung es ihm erlaubt, soweit seine Zeit es ihm natürlich auch erlaubt, sich ein wenig mit dem Buch von Allah beschäftigen. Und nicht sagen, nee, das ist ja nicht unser Job, das sollen die Frommen und Gelehrten machen. Ja, das so von sich wegschieben. Und das Buch kannten sie also nicht. Illa amani, sie kannten nur Wunschvorstellungen, Hoffnungen, falsche, lügnerische, erfundene Erzählungen, die von ihren Gelehrten in die Umwelt gesetzt wurden und von ihnen blind befolgt wurden. Ja, das kommt uns auch sehr bekannt vor. Wie zum Beispiel mit billigen Mitteln Glückseligkeit zu erlangen. Mit falschen Vorstellungen über das Jenseits, mit falschen Vorstellungen über Allah, falsche Taten zu belegen oder eine Ausrede dafür zu finden. Ja, unsere Umma ist auch sehr ähnlich. Also uns kommt das alles sehr bekannt vor. Es gibt kein ernsthaftes Verlangen, kein wirklich sich hinsetzen und beschäftigen mit dem Koran, aber wie sagt man, diese schnellen Wege Jannah zu verdienen, wie so eine Billigmedizin zu kaufen. Ja, so ist das. Ja, Koran lernen, lesen, praktizieren will ich nicht, aber wie kann ich das trotzdem irgendwie hinkriegen? Ja, da gibt es halt dann irgendwelche angeblichen Überlieferungen, die, wenn man dann untersucht, keine Basis haben und die dann solche Sachen versprechen wie, wenn du 100.000 Mal das und das sagst. Ja, ich habe selber solche Bücher gesehen und gelesen und die sind nicht nur ein Einzelfall, die werden in Massen vertrieben. Ja, dass wenn du das und das liest, 100.000 Mal, irgendein Spruch, irgendein Dicker, aber der von Rasulullah dann nicht so überliefert wurde, dann kriegst du auf jeden Fall das Paradies, auch wenn du ein Mörder, ein Dieb oder sonst was bist. So. Solche Sachen. Das ist natürlich beliebt bei den Menschen. Eine andere, das wurde sogar in einem islamischen Land in der Khutba verbreitet. sagt er ungefähr, ich weiß es nicht genau, aber er sagt er eine Überlieferung angeblich von Rasulullah s.a.w., sagt er, an Yom al-Qiyamah wird Muhammad s.a.w. angeblich mit Allah reden und ihm eine Wasserpfeife anbieten. Das wird in der islamischen Welt, ist das in einer Khutbah erzählt worden. Allah bewahre uns. Er wird Allah eine Wasserpfeife anbieten und ihn somit ablenken. Und er wird zu seiner Umma sagen, also Muhammad s.a.w. wird zu seiner Umma sagen, geht schnell vorbei ins Paradies, also solange Allah abgelenkt ist. Astaghfirullah. Also woher kommt, klar, der das erfunden hat, der denkt wahrscheinlich, nee, ich mein's ja nur gut, ich will ja nur damit sagen, wie gut Rasulullah s.a.w. mit uns meint. Aber es ist und bleibt eine Lüge ohne Basis. Und Allah, Rasulullah s.a.w. hat in einem Mutawatir-Hadith gesagt, dass wer über mich extra absichtlich lügt, der soll seinen Wohnstatt im Höllenfeuer nehmen. Ja, das haben viele Sahabe überliefert, dieses Hadith, dass wer eine Lüge über Rasulullah s.a.w. erdichtet, der, und auch wenn es ein sehr schönes Hadith ist und Rasulullah s.a.w. in allen Maßen lobt, es ist eine Lüge. Und er soll dann seinen Wohnstatt im Höllenfeuer nehmen. Das ist eine große Sünde bei Allah. Und dieses Phänomen gab es also auch bei den Juden, bei den Christen sowieso, dass sie Dinge über Allah ersonnen, erfunden, Dinge über Akhira erfunden und dann in die Allgemeinheit verbreiteten und die Allgemeinheit das aufsog, aufnahm, weil es halt so viel einfacher, so viel schöner war, als das wirkliche Praktizieren der Religion von Allah. Ja, wenn das nämlich so einfach ist, weil Rasulullah s.a.w. doch so lieb ist zu uns, dass er Allah sogar ablenken kann, a'udhu billah, wozu soll ich dann beten und Wahrheit sprechen und schwitzen und arbeiten für Allah? Das ist doch so viel einfacher. Klar, das sagt der allgemeine Mensch sich dann. Und das ist diese gefährliche Gefahr von falschem Wissen. Da gibt es auch diese vielen Überlieferungen über ja, a'udhu billah, auch diese Sektenphänomen, dass man einer gewisse Person so viele Wunder zuspricht, wie zum Beispiel, wenn du dieser Person huldigst, ja, bei Sufi-Orden habt ihr das vielleicht schon mal erkennt, ja? Dann ist die Zufriedenheit Allahs gewiss. Ja, woher weiß er das? Was ist seine Basis? Wenn du danach fasst, dann erfährst du irgendwann, ja, das ist deswegen, weil der mal was geträumt hat, dieser Sheikh. Dann erkennst du irgendwann, dass die Basis dafür gar nicht Koran und Sunna waren, sondern irgendein Traum von irgendeinem Mann, dem Allah keine Befugnis dafür gegeben hat. Und dann, aber das ist das Problem, die meisten Menschen fragen halt nicht nach. Oder wollen nicht die Basis davon erkennen, weil es halt für sie ganz gemütlich so ist. Und natürlich wollen wir nicht jedem eine schlechte Absicht unterstellen. Manche wissen wirklich einfach nicht, aber für uns, vor allem für jeden Einzelnen, für uns, sollen wir uns merken, dass wir versuchen, immer die Wahrheit, so gut es geht für uns, herauszufinden. Und nicht Dingen zu folgen, die sich einfach nur schön anhören. فويل لهم ذبه ihnen, also das ist ein großes Verbrechen, so etwas auch zu tun. فويل لهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ذبه denjenigen. ذبه ويل wird im Koran gebraucht für Vernichtung. Vernichtung für die, nämlich die was tun, يكتبون الكتاب بأيديهم, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben. Also etwas selber schreiben, erfinden, zum Beispiel auch Tafsir von Koran. Und dann sagen, das ist Koran. A'udhu billah. Ja, also wie die Juden zum Beispiel wirklich auch taten. Sie schrieben etwas und sagten dann, das ist Teil von Tora und das kommt auch von Allah. Thumma yaquluna hadha min 'indillah. Und dann sagen sie, das ist von Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Warum machen die sowas? Was treibt einen Menschen dazu? Damit sie es für einen geringen Preis verkaufen können. Und dieser geringe Preis ist Dunya und was in Dunya ist. Und selbst wenn sie alles umso mehr verdienen würden dafür, wäre es trotzdem thamanan qalila, ein geringer Preis. Denn die Wahrheit zu verkaufen, eine Lüge Allah zu unterstellen, für irgendeinen Dunya-Nutzen, ist ein geringer Preis. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. So wehe ihnen, Vernichtung ihnen, für das, was ihre Hände schrieben. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Und wehe ihnen, für das, was sie sich erwerben. Dreimal in einer Eier wird Wail, Vernichtung, diesen Menschen angedroht oder versprochen. Und Allah bewahre uns, dass wir in irgendeiner Form uns auch dieses Verbrechen schuldig machen. Und jetzt kommt ein Beispiel für diese Amani. Ja, also Allah hat ja kritisiert, dass von denen gibt es einige, die folgen nicht dem wahren Wissen des Buches, sondern nur Amani. Und woher kommen diese Amani? Das kommt deswegen, weil ihre Gelehrten irgendwas schreiben oder erfinden und das dann als von Allah ausgeben. Und davon war nämlich eine so eine erfundene Sache, eine so eine weit verbreitete Annahme in Bani Israel. وقالوا, und sie sagten, لَمْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Das Feuer wird uns gewiss nicht berühren, außer für abgezählte Tage. Eine sehr selbstbewusste Behauptung, dass ja, selbst wenn wir ins Feuer gehen, in die Hölle gehen, dann nur für ein paar Tage. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. Sprich, habt ihr etwa von Allah einen Vertrag genommen? فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا. Wenn das so ist, dann wird Allah gewiss niemals seinen Vertrag brechen. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Oder ist es eher so, dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr gar nicht wisst? Und das ist dann wirklich gefährlich. Über Allah etwas sagen und besonders so etwas Gefährliches, etwas so Konsequenzreiches zu behaupten, dass wir gehen nicht in die Hölle und wenn, dann nur für ein paar Tage. Und wenn das nicht von Allah kommt, dann ist es eine große, große Gefahr, so etwas zu behaupten. Zu dieser Tahrif, dass ihre Gelehrten das Buch schrieben mit eigenen Händen, dazu gehört auch also Veränderung der Bedeutung, Veränderung des Wortes und auch Halal zu Haram und Haram zu Halal zu machen. Das gehört auch dazu. Ja? Und das gibt es ja auch heute, wenn wir wieder vergleichen mit unserer Umma, das gibt es ja heute auch oft, dass man irgendjemanden blind folgt und das soll jetzt nicht als eine Herabwertung von Gelehrten wir ehren und respektieren alle Gelehrten, aber wir halten uns trotzdem fern von dem, was wir blindes Folgen nennen. Also auch wenn wir genau wissen, der hat keine Basis im Koran und Sunna, seine Basis ist ein Traum, den er hatte, zum Beispiel, und trotzdem folgen wir blind, obwohl es dagegen eine klare Aussage von einem anderen Gelehrten gibt, der sich auf Koran und Sunna basiert. Ja? Dieses blinde Folgen, das werden wir noch genauer besprechen, dieses blinde Folgen. Nur, dass wir jetzt auch festhalten, das ist auch Haram zu Halal und Halal zu Haram, also auch die Gesetze zu verändern, die aus der Tora oder für uns aus dem Koran abgeleitet werden. Und auch nochmal dieses, warum machten sie das? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Damit sie einen geringen Preis, nämlich Dunya, erwarben damit. Und wie geschah das genau bei den Juden? Es war so, dass wenn wohlhabende Menschen zu ihnen kamen, die Stellung hatten, die einflussreich waren, und zu ihren Gelehrten kamen und um eine Fatwa, um einen Rechtsspruch baten, dann gaben sie einen Rechtsspruch in ihrem Interesse und nahmen dafür Geld. Natürlich in Form von Spenden. Ich glaube, klar haben die nicht gesagt, ja, gib mir Geld und ich schreibe eine Fatwa. Natürlich lief das nicht so ab, aber man spendete dann zum Beispiel den Tempel oder gab eine großzügige Spende an das Haus des Gelehrten, damit er dann eine Fatwa ableitet aus der Tora, die in der Tora nirgends zu finden ist. Aber sie machten Tahrif und gaben somit nach der Zufriedenheit ihres Spenders etwas aus Allahs Buch. Allah bewahre uns. Ja, zum Beispiel, das können wir heute noch sehen, den Frauen wird gestattet, anstatt Kopftuch, anstatt sich zu bedecken, Perücken zu tragen. Ja? Oder wenn wir noch in Hadithen noch lesen, wie einmal eine reiche Frau von ihnen, ein reicher Mensch von ihnen, ein einflussreicher Mensch von ihnen, Ehebruch beging. Und auch bei den Juden ist auch Ehebruch Bestrafung, dass man diesen Menschen tötet, wenn er verheiratet ist. Obwohl, das weiß ich jetzt nicht bei den Juden, ob sie auch verheiratet sein müssen. Auf jeden Fall, sie kamen zum Propheten, und der Prophet sagte, dass, okay, was ist denn die Strafe bei euch in der Tora? Und sie brachten dann die Tora-Rollen, und der eine verdeckte die Stelle, wo diese Strafe stand, mit seiner Hand. Subhanallah. Und dann geht die Geschichte weiter, wie das dann doch rauskam, dass das bei denen auch diese Strafe ist. Aber das ist ein lebendiges Beispiel, wie sie versuchten, diese Dinge zu verändern, zu beeinflussen und umzudrehen. Und da gibt es ein Beispiel, habe ich mal eine Geschichte gehört, dass in der islamischen Welt, ja, und ich vergleiche das immer wieder, warum? Weil Allah nämlich gesagt hat, dass all diese Dinge, ihr erinnert euch letztes Mal, als wir die Geschichte mit den Sabbat-Übertretungen lasen, was sagte Allah dann? Dass in der Strafe von diesen Menschen liegt Mau'izatun lil Muttaqin, eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und wir hoffen, wir gehören zu den Gottesfürchtigen und wir versuchen gerade uns von diesen Beispielen, von dieser Kritik von Allah, ermahnen zu lassen. Und deswegen vergleichen wir immer wieder. Wie ist das denn bei uns? Ja, wir lesen hier nicht, damit wir uns mal richtig ausreden können über die Juden, wie schlimm die sind, sondern unser erstes Ziel ist vor allem, uns selber vor diesen Fehlern zu schützen. Ja? Rechtfertigung für die Gottesflüchtigen, das ist der Koran. Und auf jeden Fall gibt es da eine Sache, die mir zu Ohren gekommen ist, dass in der islamischen Welt ein Mann ging zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu jemandem, der, den man um Fatwas bitten kann. Und er sagte, ja, ich habe meiner Frau die Scheidung ausgesprochen. Talaq. Aber ich bereue das jetzt voll. Ja, und ich habe direkt dreimal gesprochen, etc., etc. Was soll ich jetzt machen? Und das war halt ein Mann, der viel spenden konnte wahrscheinlich. Und ne, das, den konnte man jetzt nicht einfach irgendeine Fatwa geben. Und derjenige, der gebeten wurde um diese Fatwa, sagte, ja, mach das doch so, oder wir machen das jetzt so. Du hast nicht Talaq mit Ba gesprochen, also wie das Wort wirklich geschrieben wird, sondern mit Ta. Und das Wort hieß dann Scheidung. So. Also Subhanallah, das sehr ähnelt sehr diesem Beispiel mit der Sabbatübertretung, dass man hier mit Listen und Tricks versucht, Allahs Gesetze umzudrehen, auszulöschen, ungültig zu machen und somit wirklich mit Allah verfährt auf eine sehr, a'udhu billah, ungehorsame, respektlose Art und Weise. Fawailun lahum, und wehe ihnen, Vernichtung für sie, für das, was sie sich erwarben. Ja, und das Beispiel also für diese eine Amani ist, dass sie sagten, bei den Juden weit verbreitet war, natürlich von den Gelehrten in die Umwelt gesetzt, dass, ja, selbst wenn wir in die Hölle gehen, weil wir sind das auserwählte Volk von Allah, Allah liebt uns, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, wir sind die Lieblinge und Söhne von Allah, ja, und bei uns gab es unzählige Propheten, wir haben Wunder nach Wundern bekommen, Allah hat uns aus jeder Schwierigkeit befreit, Allah liebt uns viel zu viel, selbst wenn wir ins Feuer gehen, dann nur für ayyamen ma'duda, für abgezählte Tage. Das ist ein falscher Glaube, das, was wir nennen, stärkt eine falsche Aqida. Ja? Und das war nämlich so, wie wir in Ibn Kathir zum Beispiel lesen, dass sie dachten, dass, weil sie ja 40 Tage das Kalb angebetet hatten, dass sie auch deswegen nur 40 Tage in das Feuer gehen würden, wenn überhaupt. Und Allah fragt dann, habt ihr etwa einen Vertrag mit Allah? Also wo steht, woher habt ihr das denn? Ja, und das können Sie uns auch mal fragen. Woher habe ich diesen Gedanken? Jetzt zum Beispiel, was Muslime auch sagen, Allah Karim, Allah vergibt schon. Ja, Allah wird dich doch jetzt nicht in die Hölle schmeißen, nur weil du nicht Hijab trägst. Du betest doch immerhin. Oder dann wieder zu denen, die nicht beten, ja, aber guck mal, du lügst nicht, du stiehlst nicht, Allah wird dich doch nicht in die Hölle schmeißen, nur weil du nicht betest. Ja, und das führt dann immer weiter, bis dann ein Mensch sich für sowieso nicht geeignet für die Hölle hält, weil er ja sowas von fromm ist, egal welchen Kriterien diese Frömmigkeit entspricht. Nämlich nicht den Kriterien des Koran und nicht die der Sunna. Und genauso war es bei denen auch. Woher habt ihr das? Habt ihr einen Vertrag mit Allah? Steht das bei euch im Buch? Wenn das so ist, dann wird Allah seinen Vertrag niemals brechen. Allah wird, wenn euch das versprochen hat, dann wird Allah das auch einhalten. Aber wenn das nicht so ist und ihr sagt nur etwas, was ihr gar nicht wisst, dann müsst ihr die Drohung von Allah entgegennehmen, das Versprechen von Allah entgegennehmen, dass so jemand für seine Lügen gestraft wird. Bala, nein, es ist doch vielmehr so, man kafir das sayyi'atan, wer Schlechtes sich erwirbt, Sünden tut, wa ahatat bihi khati'atuh, und seine Sünden, seine Verfehlungen ihn umgeben, umzingeln. Aber nein, wer eine böse Tat begangen hat und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind doch die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Das sind die Fakten. So läuft das eigentlich. Nicht, egal was ich mache, weil ich ja Jude bin, deswegen werde ich nur 40 Tage in die Hölle gehen. Egal was ich mache, weil ich ja Mohammed oder Aisha heiße und La ilaha illallah sage, deswegen werde ich auf jeden Fall ins Paradies gehen. Und das Höllenfeuer wird mich nur für ein paar Tage berühren. Nein, wer Schlechtes tut, wen seine Verfehlungen umzingelt haben, der wird Insasse des Höllenfeuers sein. So ist die Regel bei Allah. So hat Allah das im Koran offenbart. Und so hatte Allah das eigentlich auch in der Tora offenbart, aber sie haben es verändert. Wer Schlechtes erwirbt, damit sind die Sünden gemeint. Und Khati'atu, Khata'a, heißt Ziel verfehlen oder vergessen, ausrutschen. Also jemand fällt in eine Sünde, rutscht aus. Aber dann sagt Allah, sie halten ihn umzingelt. Also er bleibt dann in diesen Sünden. Zum Beispiel ein Fastender isst aus Versehen Und dann sagt er, ja, jetzt habe ich ja schon gegessen, jetzt esse ich auch weiter. Der wurde dann umgeben von diesem Fehler. Der ist dann gefestigt auf diesem Fehler. Der von seinen Sünden, von Verfehlungen umgeben ist. Damit ist der gemeint, der stirbt, ohne Tauber zu machen. Der Sünden macht, macht, macht und macht und keine Tauber dafür von Allah erbittet. Der stirbt, ohne Tauber zu machen. So wird es in ihrem Kapitel erklärt. Ein Hadith zu diesen Amani von den Juden. Und zwar wird von Bukhari überliefert. Ich sage euch ungefähr, weil es ein langes Hadith ist, dass von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass als Khaybar erobert wurde, Khaybar war dieser Ort in der unweit von Medina, der von Juden bevölkert war. Auf jeden Fall, als er erobert wurde, diese Geschichte lernen wir noch, warum der erobert wurde und wie, dann servierten die Juden für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein Schaf, gebraten, das vergiftet war. Und das wurde den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschenkt von den Juden. Der Gesandte Allah befahl, das versammelt alle Juden, die hier sind, vor mir. Die Juden wurden eingeholt und versammelt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, wer ist euer Vater? Und sie antworteten, der und der. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr habt gelogen, euer Vater ist der und der. Und sie sagten, ja, du hast die Wahrheit gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, werdet ihr mir jetzt die Wahrheit sagen, wenn ich euch etwas frage? Und sie sagten, ja, o Abul Qasim, ja, das werden wir. Und wenn wir eine Lüge erzählen, dann wirst du es erkennen, so wie du auch die Lüge über unsere Väter erkannt hast. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wer sind die Höllenbewohner? Und sie sagten, wir werden in der Hölle bleiben für eine kurze Zeit und dann werdet ihr uns darin ersetzen. Wie frech, ne? Also, subhanallah. Auf jeden Fall, das haben sie dann gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi sagte daraufhin, möget ihr verflucht sein oder erniedrigt, bei Allah, wir werden euch darin niemals ersetzen. Und dann sagte er, werdet ihr mir jetzt die Wahrheit sagen, wenn ich euch etwas frage? Und sie sagten, ja, o Abul Qasim. Und er fragte, habt ihr das Schaf vergiftet? Und sie sagten, ja. Und er, Prophet sallallahu alaihi wasallam, fragte, was veranlasste euch dazu? Und sie sagten, wir wollten wissen, ob du ein Lügner bist. Und dann wären wir dich losgeworden. Wärst du ein Prophet, dann hätte das Gift dir nicht geschadet. Also, wie listenreich und wie verschwörerisch und wie link sie versuchten, die Dinge zu verdrehen. Ja, das eine Hadith hat das jetzt, glaube ich, denke ich, sehr klar gemacht, wie sie diese Verdrehung Tahrif in Worten und in Plänen und List und Verschwörung, wie sie das praktizierten. Allah bewahre uns. Und Allah stellt dann also klar, dass all diese Amani, diese Wunschvorstellungen und Mutmaßungen, dass ja, ja, so wird das schon sein, Allah wird schon vergeben, wir bleiben nicht so lange in der Hölle, etc., etc., all diese Dinge, die keine Basis haben, dass es nicht so ist, sondern es ist eher so, dass wer Schlechtes tut, wer nicht tauber macht, wer von seinen Sünden umgeben ist, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, jene sind die Gefährten des Feuers. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, die werden dort ewig bleiben. Das können auch Muslime sein, die sich Muslime nennen. Aber bewahre uns, dass wir uns auch einbilden, nur weil wir in einer islamischen Familie reingeboren wurden, dass das uns schon das Ticket, das Visum für Jannah verpasst hätte. Allah bewahre uns vor diesem Hochmut. Und wir sehen das leider weit verbreitet in der islamischen Welt. Man denkt, weil ich ja in einer muslimischen Familie geboren wurde, dann ist es genauso wie Türke oder Pakistaner sein, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Das ist wie eine Nationalität, das ist meine Blutzugehörigkeit. Aber das ist nicht eine Blutzugehörigkeit, das ist etwas, was sich erworben werden muss. Was aktiv betrieben werden muss. Iman ist etwas Aktives, nicht etwas, was man durch Geburtsrecht erlangt, so wie die Juden dachten. In einer anderen Aya im Koran, Surah 423, sagt Allah ungefähr, dass لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ, dass es ist nicht so, wie es nach euren Wunschvorstellungen oder wie es nach den Wunschvorstellungen der Ahl al-Kitab ist. Sondern, wie ist es dann? مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ, wer Schlechtes tut, wird dafür vergolten. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, und für ihn wird es außer Allah keinen Freund und keinen Helfer geben. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, und wer die guten, rechtschaffenen Werke tut, من ذكر أو أنثى von männlich oder weiblich, also Frau oder Mann, der Gutes tut, وهو مؤمن und ist gläubig, فأولئك يدخلون الجنة. Das sind dann die, die das Paradies betreten. ولا يظلمون نقيرا, und sie werden um nichts, nicht mal um den Punkt auf einen Dattelkern, Unrecht getan werden. Das ist die Regel. Das ist das Gegengewicht zu den leeren und basislosen Amani, Wunschvorstellungen, die überall verbreitet sind. Das sind die Fakten. Wer Schlechtes tut, Bestrafung. Wer Gutes tut, egal ob Mann oder Frau, egal ob Deutscher, Türke, Chinese, egal woher er kommt, wer Gutes tut und er ist gläubig, die dürfen das Paradies betreten. Allah möge uns zu ihnen gehören lassen. Amen. Hum fiha khalidun. Und so sagt Allah hier auch noch in dieser Aya auch nochmal, in der nächsten, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, und diejenigen, die glauben und gute Werke tun, das ist der springende Punkt, das ist das Kriterium. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, jene sind die Gefährten des Paradieses, das sind die Paradiesbewohner. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, sie werden dort ewig bleiben dürfen. Sie werden dort ewig Bleibende sein. Allah möge uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lassen und uns eingeben, gute Werke zu tun und unsere guten Werke auch akzeptieren. Und wenn wir in einen Fehler fallen, wenn wir eine Sünde tun, uns das Vermögen, das Gelingen geben, dass wir uns reumütig zu Allah zurückkehren und nicht zu denen gehören, die von ihren Fehlern, von ihren Verfehlungen umgeben und umzingelt werden. Allah bewahre uns davor. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.